Yo, 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 herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit Tarek und
Jonas. Hey, willkommen zu Folge 3 von Die Kilometerfresse. Tarek, hey, Jonas. Ich habe das gehört, ja, in einem anderen Podcast nachgesagt, dass schon gemunkelt wird, wir halten nicht durch.
Was machen wir nicht?
Wir halten nicht durch mit dem Podcast.
Was? Ist dir das so angekommen? Ich bitte dich. Hör mal, Junge, ich bin in Köln groß geworden. Ich bin 48 Jahre alt. Wenn ich das Ding durchgehalten habe, dann halte ich das auch durch.
An der Stelle, wenn unser Video oder wenn unser Podcast, sorry, Podcast natürlich, hier online geht, die Folge 3, dann können wir den Kollegen, die das da angemerkt haben, gratulieren zur 100. Folge vom Ausfahrt-TV-Podcast und liebe Grüße.
Der Jan und der Eckart, ne?
Genau, und die haben in ihrer letzten Folge freundlich auf uns verwiesen und gesagt, dass die sinngemäß Elektroidioten da auch jetzt was reden. Schauen wir mal.
Ja, ich sag mal so, liebe Grüße aus Gölle, mein Freund, lieber Jonas, worüber reden wir heute? Was haben wir uns überlegt?
Für heute haben wir uns überlegt, über Akkugrößen zu sprechen. Richtig, ja, spannend. Weg von Design, weg von Langstrecke wie das letzte Mal, sondern einfach schön tief technisch über Akkugrößen.
Also Jonas, was für ein Akku hat dein Auto?
Ja, lass uns so anfangen. Was haben wir aktuell für eine Akkugröße vor dem Haus? Was ist gerade der Testwagen? Oh. Ich habe gerade einen ID.4 von Volkswagen mit dem neuen 210 kW Heckmotor und der hat noch, muss man sagen, 77 Kilowattstunden nutzbare Akkukapazität. Was steht bei dir vor der Tür?
Bei mir steht vor der Tür ein XPeng P7 mit einer nutzbaren Kapazität von 82,7 Kilowattstunden und unten in der Tiefgarage seit 3 Tagen ein NIO EL6 mit der 100 Kilowattstunden Batterie, aber ich saß da noch nicht eine Minute drin, das Ding wurde geliefert, ich habe es da abgestellt, ich hatte wirklich null Zeit. Aber mein eigenes Auto, der Kia EV6, der hat auch eine nutzbare Kapazität von, man munkelt, zwischen 74 Kilowattstunden und 77 Kilowattstunden irgendwas. Mhm. Kia nennt ja offiziell immer 77 Kilowattstunden.
Da wäre schon der erste Punkt. Es geht nicht alle an. Ich habe gerade zum Beispiel noch einen Mini Countryman dastehen vor der Tür. Da wird offiziell angegeben, dass der, gerade nochmal nachgeschaut, 64,6 Kilowattstunden nutzbar hat. Ich fahre aber selber auch einen Kia, den EV9. Da wird angegeben, der hat 99 Kilowattstunden. Dann fragt man nach, ist das jetzt netto oder brutto? Und da heißt, du kannst 99 nutzen. Okay, das heißt, keine Ahnung, wie viel Akku da tatsächlich drin steckt, aber 99 Kilowattstunden sind immerhin
nutzbar. Was hältst du von dieser Firmenpolitik, dass die Hersteller das irgendwie da ein Geheimnis draus machen? Also ich finde es irgendwie unnötig.
Ja, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen immer vergleichbar. Also man vergleicht E-Autos eh oft mit Smartphones, muss man ja sagen. Und bei Smartphones ist es auch oft so, dass man bei manchen Herstellern nicht genau weiß, was drinsteckt. So, wenn ich mein iPhone zum Beispiel sehe, da sieht man nicht immer transparent, wie groß der Akku ist, wird auch nicht beworben. Andere Hersteller wiederum bewerben es extrem und so hat man auch das Gefühl, irgendwie ein bisschen bei den Elektroautos, dass die Hersteller, die da besonders viel Wert drauf legen, die vielleicht auch besonders stolz drauf sind, wie groß der Akku ist, die schreiben es irgendwo hin und andere, die sagen sich, okay, so nach dem Motto, reicht ja. So, ich meine, hast du bei Tesla schon mal gelesen, dass die irgendwo angeben, wie groß der Akku ist? Nee, aber alle reden halt trotzdem darüber, wie weit die kommen. Also es muss ja auch irgendwie funktionieren.
Es gibt ja auch Methoden, wie man das selbst rausfinden kann. Komplett leer fahren und dann wieder aufladen. Da muss man aber auch natürlich die Ladeverluste nochmal berücksichtigen. Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber letztendlich, mein Gott, darauf kommt es nicht an. Letztendlich, wenn ein Hersteller mir sagt, hier Tarek, dein Auto hat 77, dann gehe ich davon aus, der hat 77 Kilowattstunden. Und dann gucke ich, was habe ich auf der Uhr für eine Reichweite, wie weit kommt der im Winter, wie weit kommt der im Sommer, wie schnell lädt er, dann ist gut.
Und dann ist das Wichtige im Endeffekt, was gibt's noch für Akkus vielleicht in der Größe oder was gibt's für Mitbewerber, was haben die für Akkus und dann vergleichst du halt und ob du jetzt dann im Endeffekt 77 oder 79 oder weiß ich nicht, 73 hast, macht jetzt vielleicht im Alltag auch nicht den Riesenunterschied. Ich habe auch gerade gesagt, der VW hat gerade noch 77 Kilowattstunden, da steht Volkswagen jetzt oben, dann hast du ab dem nächsten Modelljahr halt 79 Kilowattstunden. Ich glaube nicht, dass du die 2 Kilowattstunden merken wirst.
Genau, und der EV6, der Nachfolger, hast du bestimmt auch gelesen, der wird ja auch einen 79er Netto-Kapazität bekommen.
Und dann ist es wieder extrem vergleichbar. Dann hast du wieder ähnliche Fahrzeuge in einer Größe und gefühlt haben die dann den gleichen Akku. Dann wird es noch ähnlicher, dann ist es wirklich nur noch der Motor vielleicht ein Stück weit, der da unterscheidet oder was du dann für eine Akku-Motor-Kombination nimmst.
Preis. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Okay, ich höre wieder auf zu singen.
Ja, so gefühlt, Tarek. Vielleicht so ein bisschen historisch gesehen, man hat ja schon gemerkt, dass in den letzten Jahren die Akkus immer größer wurden und auch in kleineren Fahrzeugen immer größere Akkus reinkamen. Jetzt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weiß nicht, wie du das siehst, dadurch, dass die Motoren sparsamer werden, also dass auch viele Hersteller wirklich Fokus drauf legen, hey, unser Auto ist so und so viel Prozent sparsamer als der Vorgänger. Volvo hat das jetzt groß gemacht, Polestar, der ganze VW-Konzern. Die haben da wirklich viel Wert drauf gelegt, dass die deutlich effizienter sind. Und auf einmal brauchst du eigentlich gar nicht mehr so einen großen Akku. Richtig, aber Stellantis hat auch zum Beispiel einen etwas größeren Akku verbaut und dann eben den sparsameren Motor. Genau. Aber trotzdem, man sieht ja, okay, es wird sparsamer. Vielleicht brauchen wir in Zukunft gar nicht mehr größere Akkus. Und wir müssen uns dann irgendwo dran gewöhnen, dass wir vielleicht auch Gewicht wieder einsparen können.
Jetzt bist du bei dem Thema brauchen. Weißt du, manchmal lese ich Kommentare unter den Videos. Ich brauche keinen Frank. Ich brauche keinen, was weiß ich das. Was braucht man? Früher sind die Menschen auch mit Pferden zurechtgekommen, von A nach B. Weißt du, was heißt brauchen? Wir leben im Jahr 2024, wir haben, und wenn wir Glück haben, leben wir in einer zivilisierten Land, in einem zivilisierten Land, in einem guten Großstadt, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir technische Möglichkeiten, die ganz anders sind wie vor sogar 30 oder 40 Jahren. Und die Frage ist wirklich beim E-Auto, eine berechtigte Frage, aber was für eine Akkugröße brauchst du wirklich? Darüber kann man streiten. Das ist auch wirklich eine wichtige Frage, die man sich vor dem Kauf stellen sollte, indem man sein eigenes Fahrprofil erstmal analysiert, ne? Und abcheckt, hey, Kinder zur Schule, Kinder zum Reitunterricht oder keine Ahnung, zum Einkaufen. Ich muss täglich 30 Kilometer pendeln und dann habe ich halt im Monat so und so viele Kilometer. Und dann die zweite Frage, Jonas, wie du weißt, kannst du zu Hause laden oder nicht laden?
Das und ist dann für mich eine große Frage, die in Zukunft auch kommen sollte, ist, welchen Akku brauche ich in welcher Fahrzeuggröße? Weil bislang war es ja wirklich so, großes Auto war immer automatisch großer Akku und kleines Auto war immer kleiner Akku. Und das bricht ja auch zum Glück gerade auf. Wir haben jetzt den Kia EV3 gesehen mit über 80 Kilowattstunden optional, wenn du möchtest. Wir sehen aber auch zum Beispiel, dass VW jetzt den ID. Buzz mit einer Einstiegsvariante mit um die 50 Kilowattstunden bringt.
Was sagst du dazu? Ich finde es zu wenig, super. Jetzt mal ganz ehrlich.
Ich finde es super, weil du hast ja immer Nutzungsbereiche, wo du genau weißt, das Auto wird von der Firma genommen und die fahren damit halt nur ihre täglichen Strecken. Das ist vielleicht jemand, der das Auto wirklich, und so blöd es klingt, aber nur als urbanes Auto sieht. Und wenn du viele Leute mal hörst oder siehst, wie die mit ihren Familienautos umgehen und wie weit die dann tatsächlich fahren, dann fahren die wenigsten unglaublich weit in Urlaub. Und wenn du die Option hast zu sagen, du kannst für unter 50.000 Euro einen ID. Buzz nehmen als Fahrzeug und hast dafür dann aber einen Akku, der im Alltag locker reicht, den du zu Hause aufgeladen bekommst, wo du deine ganzen Strecken abfahren kannst und zur Not auch mal eine etwas längere Strecke, aber in Reichweiten runter wird der ID. Buzz ja jetzt auch nicht mit einem 80 Kilowattstunden Akku. Das heißt, du bist immer noch relativ limitiert. Und die Option
anzubieten, finde ich gut. Was hat er jetzt in der Basis drin? 49, ne? 49er.
Lass mich da kurz parallel schauen und du kannst kurz noch über ein anderes Modell sagen, wo du die Akkugröße interessant findest.
Ja, zum Beispiel, was wir eben angesprochen haben, die Stellantis-Modelle, die neuen Stellantis-Modelle. Die erste Plattform von Stellantis war ja 50 Kilowattstunden, total schlimme Software, die eigentlich nicht existiert und die Ladezeit war auch nicht so gut. Die haben aber mit dem Facelift, finde ich, die Kombination Autogröße und Akkugröße in Kombination mit einem effizienten Motor sehr gut gelöst, muss ich jetzt im Nachhinein wirklich mal zugeben. Ich hatte hier letztens den Peugeot E308 als Kombi und du hast ja den als Hatchback da gehabt, weiß ich ja. Und ich habe da festgestellt, ey, du kannst die Dinger schon mit 12 Kilowattstunden fahren, im städtischen und ländlichen Bereich und auf der Autobahn auch mit 16, 15,5 oder 14,8, je nach Gasfuß. Und dann kannst du von einem 51,4 Kilowattstunden Akku Nettokapazität schon eine ordentliche Reichweite rausholen, so dass du auf Langstrecke in Verbindung mit 29 oder 28 Minuten Ladezeit, so wie ich das hatte, gut auf Langstrecke unterwegs sein kannst. Hm. Also das wollte ich nochmal als Bestätigung nochmal dazu sagen.
Und ich kann jetzt reinspringen mit dem ID. Buzz. Es gibt die neue Pure und Freestyle-Variante mit neuem 59 Kilowattstunden Akku.
Ah, 59.
Hier die Pressemitteilung von VW. Ja. Aber das ist ja trotzdem okay, wenn du überlegst, es gibt dann 59, 79 und 86. Das heißt, du hast schon einen ordentlichen Sprung zwischen den 59 und den 79. Aber trotzdem ist es ein Bereich, wo ich jetzt sage, okay, das geht schon für die Größe von Auto und du sparst dir ja doch einiges an Geld, wohingegen der Unterschied ja zwischen Kurz- und Langradstand zum Beispiel relativ gering ist. Also zwischen 79 und 86 Kilowattstunden sind es nur 3.000 Euro, während du dann aber irgendwie über 10.000 Euro sparst für den Pure. Also das ist schon fast okay.
Das ist ein Argument für definitiv für ganz viele. Und wie du eben sagtest, für einmal im Jahr Langstrecke, auch wenn das jetzt eine Familie ist, für Kinder zur Schule bringen oder einkaufen, reicht das im Alltag allemal, wie und wir alle wissen
ehrlich,
mittlerweile.
Und ganz ehrlich, was ist in dem Preisbereich bis 50.000 Euro alternativ? Da kannst du dann, da kannst du dann einen Renault Kangoo nehmen und der hat einen winzigen Akku, der ist aber preislich auch bei über 40.000 Euro. Das heißt, du legst dann vielleicht nochmal 3.000 oder 4.000 Euro je nach Ausstellung drauf und hast einen ID.Buzz mit viel, viel mehr Platz, mit viel, viel mehr Akku dann. Und dann ist es echt attraktiv. Also von dem her finde ich es okay, da auch einen kleinen Akku reinzubringen. Und zu dem Peugeot, was du gerade meintest, ich war so überrascht. Wir sind damals von Rüsselsheim zurückgefahren, mussten den abholen, hatten einen ID.7 dabei und der hat tatsächlich um die 3 bis 4 Kilowattstunden, hier 100 Kilometer, weniger verbraucht als der ID.7 bei 130 auf der Autobahn. Und das ist wirklich gut. Ich meine, war früher auch so, ein Kompakter hat immer weniger verbraucht als eine große Limousine. Und das jetzt auch wieder zu sehen, ist super, weil bislang war es ja eher so, dass ich mit einem Corsa gefühlt mehr verbraucht habe als mit einem Model 3. Einfach dem geschuldet, dass halt der CW-Wert gerade bei Tempo über 80, 90 km/h einen riesigen Unterschied macht. Und das jetzt zu sehen, dass da auch dran gefeilt wird aufgrund der Effizienz, ist echt cool.
Und wenn ich auch so ein Auto habe mit so um die 50 Kilowattstunden, ja, jetzt nicht mit so einem riesen Akku, dann rate ich den Leuten auch in den Videos immer, Leute, setzt den Tempomaten auf 120 anstatt 130. Wenn ich einen ID.7 habe, setze ich den Tempomaten auf 130. Fahre auch schon mal Etappen mit 150 oder 160 oder wenn ich mal einen LKW überhole, dann gebe ich auch Vollgas, so wie es halt im realen Leben ist, ne? Oder du musst eine LKW-Kolonne überholen bei einer zweispurigen Autobahn, du weißt das ganz genau, hinten kommen die angedüst, weil frei gefahren werden darf und du kannst dann nicht mit 120 die Kolonne überholen, da musst du schon Gas geben, ne?
Sollte man zumindest.
Ja, ja, genau. Aber was ich sagen wollte, wenn du so einen kleinen Akku hast und wenn du den Tempomaten auf 120 stellst, und dann kannst du humane Reichweiten erzielen damit.
Und dann
wirklich.
Kommst du mit so einem kleinen Akku fast 300 Kilometer. Und das ist doch top. Also ganz ehrlich, wenn ich mit einem Corsa oder einem Astra oder einem Peugeot E308 oder E208 300 Kilometer auf der Autobahn komme, das ist super. Ja. Und das ist verglichen mit früher halt fast 100 Kilometer mehr Autobahnreichweite realistische. Und das zu sehen, ist dann echt genial. Und dann ist es auch egal, wie groß der Akku ist. Stell dir vor, die könnten 100 Kilowattstunden reinpacken, dann wäre so ein Astra ein Reichweitenwunder.
Aber ich sag mal so, guck dir den MG4 an, den ich ja auch hatte als Luxury, mit der 64 Kilowattstunden Batterie. Der hatte netto 61,7 netto, brutto waren es 64. Aber das macht schon was aus, ne? Was die einmalige Reichweite angeht. Und der war auch nicht unbedingt, wie nennt man das, ein Säufer. Ja?
Ja.
Stromfresser war der nicht. Der war schon, den konnte man gut effizient fahren.
Du, wir können ja einen Ausblick geben. Wir fahren ja beide bald den ID.3 GTX von Volkswagen. Da bin ich mega gespannt, was deren Reichweite haben wird.
Weil
klar, das ganze Performance-Thema mal außen vor, aber du hast den neuen 79 Kilowattstunden Akku und den deutlich effizienteren 286er Heck oder den APP 550 von Volkswagen, den Heckmotor. Das bedeutet, du musst eine unglaubliche Reichweite haben mit dem ID.3. Der wird dann, wenn es gut läuft, kommt er weiter als ein ID.7, wenn du den gut sparsam fährst. Also von dem her, der war ja mit 77 Kilowattstunden, dem alten Akku, schon echt attraktiv. Mittlerweile dürfen auch 5 Leute drin sitzen. Es gibt nicht mehr die Option mit 4 Sitzplätzen. Von dem her, also man sieht auch, man kriegt auch einen großen Akku und gute Reichweite in kompakten.
Liebe Leute, ihr merkt, wer von Volkswagen immer eingeladen wird und wer nicht eingeladen wird. Ne? Ihr merkt jetzt, wer hier informiert ist und der Türke aus Kölle, der darf da nicht hin. Aber erstmal ein Gruß an die Volkswagen-Kollegen. Ne? Aber, wir können ja auch verraten, Jonas, ein Düsenjet. Hört ihr das? Oh Gott,
ich
nein.
Ich weiß nicht.
Okay. Wir können ja auch schon mal verraten, dass wir Anfang September gemeinsam das ID-Treffen besuchen werden.
Genau. Oder? Und wir würden uns riesig freuen, wenn da jemand uns sieht und mit uns quatschen will. Und, da können wir auch sagen, wahrscheinlich werden wir dort zusammen das erste Mal Vis-à-vis-Podcast aufnehmen. Ich glaube, das wird das erste Mal, dass wir so ein bisschen mehr Zeit an einem Event haben und uns nicht irgendwie nur kurz einen Hi-Servus zurufen und dann jeder in seine Ecke wieder rennt mit Kamera unterm Arm, weil er die Hoffnung hat, irgendwie ein Video zu produzieren, sondern da sind wir 3 Tage in der Schweiz und ich glaube, da kriegen wir es hin, zusammen Podcast aufzunehmen.
Genau, wir werden am Donnerstag von München aus mit dem ID3 nach Locarno fahren jeweils. Also jeder mit seinem Auto, genau. Jeder mit einem anderen Auto. Und dann treffen wir uns am Freitag beim ID-Treffen irgendwo, wo auch immer, in Locarno. I don't know. Und am Samstag geht's dann zurück.
Wie auch immer.
Genau. Aber die ID-Jungs, die werden uns da gut, ich sag mal, aufnehmen. Da bin ich mir ganz sicher.
Nur, dass ihr Datum wisst, das ist, wenn die Folge heute online kommt, dann schon nächste Woche. Das heißt, das ID-Treffen geht, glaube ich, sogar länger. Das geht fast die ganze Woche oder ein paar Tage mehr. Und wir sind dort dann im Endeffekt vom 5. bis 7. September und vor allem den ganzen Tag am 6. September vor Ort.
Am 6., also, genau.
Der wenn Freitag, ihr da Lust und Laune habt und vielleicht genau. in der Nähe seid oder ein spontanes, genau. Langes Wochenende machen wollt, dann schaut da gern vorbei.
Ah, ich freue mich total drauf. Ich freue mich echt drauf.
Ja, das ist immer super organisiert. Ich kenne den Daniel, den Veranstalter vom ID-Treffen, sehr gut, ist ein Kumpel von mir. Da auch liebe Grüße und die geben da wirklich viel Herzblut rein, dass das vernünftig funktioniert. Das ist eine super Ecke der Schweiz dort. Natürlich Schweizer Verhältnisse, braucht man auch nicht drüber sprechen, aber die machen da schon immer was ganz Cooles. Also wenn ihr Lust habt und wenn es auch nur ist, einen Tag kurz vorbeizuschauen, wenn ihr aus Süddeutschland kommt, dann lohnt sich das wirklich.
Ah, wir setzen uns in ein ID3 GTX und dann machen wir unseren Podcast vom Auto aus.
Genau, irgendwie so. Dann können wir gleich irgendwie über die Akustik sprechen. Das, ja, das genau. machen wir dann irgendwie.
Ja, total. Also an dieser Stelle die Info nochmal an euch, liebe Zuhörer. Kommentiert doch mal. Ich weiß nicht, wo ihr kommentieren könnt überall. Bei Spotify kann man ja auch
gesehen,
kommentieren.
Wir haben bei YouTube ein paar Kommentare. Hast du das auch gesehen?
Echt? Bei den Podcast-Folgen?
Bei den Podcast-Folgen auf YouTube. Ich habe vorhin nämlich nochmal reingeschaut und tatsächlich haben der ein oder andere dort kommentiert. Einer hat sich auch geärgert, dass leider sein Kommentar weggekommen ist. Das lag an einem technischen Problem.
Lies mal eins vor.
Ja, ich bin dabei. Wir hatten leider ein technisches Problem, dass unsere Podcast-Folge zweimal auf YouTube war. Erst war sie nicht auf YouTube, dann zweimal. Ja. Und dann haben wir eine Folge wieder gelöscht oder löschen lassen über den Host. Und dann ist leider ein Kommentar abhanden gekommen, aber wir haben zum Beispiel Kommentare wie Entspannung pur und das ist doch mal ein Lob. Einer hat auch geschrieben, hey ihr zwei, perfekte Idee mit YouTube Music, da habe ich auch gleich abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch.
Cool.
Und dann auch wirklich konstruktive Sachen, also sämtliche E-Autos sollten die Routenplanung inklusive Höhenprofil berechnen können. Mit dem Typ-2-Kabel sollten alle Autos 22 kW geladen werden, also auch ein paar Anregungen, was vielleicht so aus eigenem Interesse ist. Wenn man zum Beispiel in Frankreich in den Bergen weit weg von der Autobahn und den Städten ist, dann gibt es nicht immer CCS-Ladesäulen, da ist mit 22 kW natürlich dann von Vorteil. Und da wird auch fleißig sich dann gegenseitig wieder kommentiert.
Aber Jonas,
und einer
warte
hat
mal,
geschrieben, das ist, endlich auf YouTube.
Ja,
die zwei
genau.
YouTuber, die einen Podcast haben, sind jetzt auch endlich auf YouTube.
Aber Jonas, habe ich dir ja letztens gesagt, ne, wir wussten beide selber nicht, dass man automatisch einen YouTube-Kanal auch öffnet, wenn man das auf YouTube Music hochlädt. Ja, weil wir also ein Google-Konto.
Erstellen, so rum. Aber wir haben jetzt quasi einen YouTube-Kanal, der ist die Kilometerfresse und ist aktuell halt mit Podcasts und schauen wir mal, was sich da vielleicht mal irgendwann ergibt. Ich glaube, zeitmäßig ist es ein anderes Thema, aber wer weiß.
Wir lassen uns trotzdem mal überraschen.
Und
wir
ein
beide
Kommentar
sind
noch.
Ja? Ja.
Eine noch, den lese ich mal vollkommen, also ganz vor hier, weil das finde ich ganz cool. Hallo ihr beiden, ich gehöre zu denen, die noch nie einen Podcast gehört haben. Ich bin schon etwas älteres Semester, aber ich höre euch beiden gerne zu. Ihr macht das toll und interessant. Eure Videos sehe ich auch regelmäßig. Jetzt noch eine persönliche Anmerkung zur Höchstgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen. Für mich könnte sie gerne auf 130 km/h begrenzt werden, da unsere Wohlfühlgeschwindigkeit bei 125 km/h liegt. Macht weiter so, freue mich schon auf den nächsten Podcast.
Wie kann heißt sagen, der Kandidat?
Vielen Dank. Stefan305.
Liebe Grüße. Herzlichen Dank, lieber Stefan. An alle da draußen, die uns zuhören, jetzt in dem Moment, ob im Auto, in der Küche beim Kochen oder keine Ahnung, vielleicht wie auch immer. Leute, ihr seid echt die Besten und lasst es uns immer wieder mal wissen. Ich kriege ja auch solche Kommentare über Instagram ganze Zeit oder wie auch immer. Ey, das freut uns beide total. Und die Resonanz ist gut. Die zweite Folge hat schon auch über 1000 Views, wollte ich schon sagen. Wie sagt man das eigentlich auf podcastig? Nicht Views, sondern?
Klicks, aber ich weiß es nicht. Also ich habe mich reingelesen. Man muss schon eine Minute vom Podcast gehört haben, damit es überhaupt als quasi Play oder wie auch immer wir es nennen, zählt. Also von dem her, die haben sich da schon alle so ein bisschen wenigstens unseren Talk hier angehört. Das ist ja schon mal ganz gut. Und ich glaube, wir haben über 1200 schon wieder in der zweiten Folge. Die erste ist mittlerweile bei über 2000 Views. Also es scheint euch nicht ganz wenig zu interessieren. Und wir haben unglaublich viel gutes Feedback bekommen. Schon wieder einige von euch haben uns in Stories markiert. Also haut da wirklich gern jederzeit Stories raus, verlinkt uns,
okay, gibt uns ehrliches Feedback. Zu viel Selbstlob. Zu viel Selbstlob.
Zurück zum Thema. Genau. Was ist deine Akkukapazität, wo du sagst, wenn ein Auto 2024 rauskommt und es hat weniger als die Zahl, dann gehört es eigentlich
ganz,
nicht
ganz
mehr her.
Ganz ehrlich, Jonas, ganz ehrlich, die Frage habe ich eben schon beantwortet. Vor 6 Monaten hatte ich noch gesagt, 60 Kilowattstunden muss er mindestens haben. Mhm. Aber wenn er jetzt wie bei der neuen Stellantis-Plattform, wenn das Auto wirklich so effizient ist, dann kommst du auch mit 50 Kilowattstunden klar. Ne? Also ich denke, eine saubere Antwort, das hängt nicht nur mit der Akkugröße zusammen. Ich denke, das ist ein Zusammenspiel von 3 Spielern. Spieler Nummer 1, Akkukapazität. Spieler Nummer 2, Ladezeit. Spieler Nummer 3, Effizienz. Und wenn die 3 Faktoren zusammenkommen, dann kannst du aus einem kleinen Akku wirklich viel rausholen. Wirklich.
Hast du den Wert im Kopf vom Dacia Spring, wie viel der gerade hat an Akkukapazität?
Technisch hat sich da nichts geändert. Genau. Ich glaube, das waren 27,5 Kilowattstunden.
Irgendwie und ich hatte eine Pressemitteilung gelesen, wo es hieß, die Kunden hätten am liebsten noch weniger Akkukapazität, wo ich mir dann denke, ganz ehrlich, wenn da eine Degradation dazu kommt, wenn du da irgendwann auch langfristig gedacht, vielleicht in 5-6 Jahren mal einen Gebrauchten kaufen willst, sehe ich nicht, dass man da noch drunter gehen sollte. Also ich finde so im Kleinwagenbereich okay, vielleicht eine Schwelle von 30 Kilowattstunden irgendwo zu unterschreiten, ist schon hart. Aber ich finde, sobald man im Kompaktbereich ist, also alles, was früher mal Golfklasse war, alles, was sich jetzt ID3 oder vielleicht MG4 und so schimpft, unter 50 ist schon hart. Ja. Klar, man kann es anbieten. Man hat aber auch gesehen, VW hat damals die Pure-Variante vom ID3 relativ schnell rausgenommen, die ursprünglich mal 40 Kilowatt oder 42 Kilowattstunden hatte. Da gab es gefühlt eine Handvoll Leute, die da ein Auto bekommen haben, weil VW schnell erkannt hat, wir nehmen lieber die größeren. Und ich glaube, dass das schwierig ist. Ich bin auch gar kein Fan davon, Akkus zu verbauen und dann zu limitieren, was manche Hersteller ja auch eine Zeit lang gemacht haben, dass du sagst, du verbaust 100 Kilowattstunden, verkaufst aber dem Kunde 70 und wenn er dann nach 2 Jahren sagt, er will es freischalten, dann sind es auf einmal 95. Da finde ich auch, ganz ehrlich, geht doch bitte sparsamer mit den Ressourcen um. Und da finde ich dann fast das Konzept
auch nicht nachhaltig.
Da finde ich dann fast das Konzept von NIO besser, dass du sagst, du kannst es tauschen, aber da fehlt halt aktuell leider die gesetzlichen Rahmenbedingungen, dass du es darfst. Und das ist halt dann ein anderes Thema, wo vielleicht die Politik nachziehen muss, dass da gelockert wird und dass es eine Möglichkeit gibt, dass nicht mehr im Fahrzeugschein exakt eine Kilowattstundenzahl stehen muss, die ja auch nicht immer relevant ist, weil da steht auch nicht immer brutto oder netto, sondern da steht irgendeine Zahl drin. Und dass man da vielleicht sagt, hey, von bis und dann oder 2 Werte und du sagst entweder oder und du kannst es dann auch wechseln, dass du eine Möglichkeit hast, die Ressourcen besser zu nutzen. Weil ich finde, auch so wenig Autos wie NIO gerade verkauft und so viele Probleme, wie die haben, aber die Idee zu sagen, du fährst den Akku, den du gerade brauchst, das ist natürlich perfekt. Wenn du im Alltag sagst, 70 Kilowattstunden reichen dir, du nimmst den Akku und du fährst dann auf Langstrecke und kriegst dann 100 oder vielleicht irgendwann 150, dann hast du natürlich den Effizienz auf ein ganz anderes Level gebracht. Einfach nicht mal Akku gewichtsmäßig, weil die Akkus ja mittlerweile fast identisch schwer sind, was immer so ein bisschen ironisch ist, aber allein schon ressourcentechnisch, dass du sagst, warum soll ich im Alltag, wo ich nur in meinem Umkreis von 50 bis 150 Kilometer unterwegs bin, warum brauche ich da einen riesigen Akku? Dann kann ich mir den doch holen, wenn ich den brauche. Klar, ist ein extremer Sonderfall. Laut NIO wird es in China aber sehr genutzt und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen auch die Bereitschaft in Richtung E-Mobilität zu gehen erweitern würde, so ein bisschen wie die Konzepte, die es früher mal gab, wo es hieß, hey, du kaufst dir einen VW Golf als Elektro, du hast dann 3-mal im Jahr die Möglichkeit, dir einen Verbrenner Passat zu holen, wenn du in Urlaub fahren musst. So ein bisschen das Konzept ist es ja.
Ich finde es nur schade, dass, also ich fand es am Anfang auch total unnötig und irgendwie habe ich dem Ganzen keine Zukunft gegeben mit dem Batterietausch bei NIO, also die Tauschstationen. Ne? Mittlerweile haben die allerdings eine neue Technik entwickelt, wo der Tausch anstatt in 4 Minuten schon klappen soll. Und 4 Minuten ist echt rekordverdächtig, wirklich. Wann es aber super interessant werden könnte, NIO hat ja schon einige Stationen gebaut und die haben ja zumindest laut Plan vor, noch Dutzende weiterzubauen. Wenn andere Hersteller sich bereit erklären, irgendwie da mitzumachen, keine Ahnung in welcher Art von Joint Venture, wie auch immer, das muss natürlich auch technisch alles angepasst werden mit den neuen Generationen, aber dann könnte das echt, echt spannend werden, wirklich, dann wird sich das ganze Thema mit Ladezeit, Ladepeak und bla 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 wird sich auch legen. Frage ist natürlich auch für die Tauschstationen, brauchst du auch Platz? Du brauchst auch Personal, das Ding muss auch funktionieren und. Ne? Also alles nicht so einfach. Aber wie du schon sagtest, NIO ist zum Beispiel, wenn wir schon drauf gekommen sind, ich habe ja unten in der Garage eins stehen, ich finde NIO momentan als die beste chinesische Marke, was es in Deutschland zu haben gibt, aber auch natürlich die teuerste chinesische Marke. Man muss ja auch natürlich die Kirche im Dorf lassen. Der XPeng P7 als Performance mit Allrad und 480 PS, der kostet 58 laut Liste, 58,7 mit einer Vollausstattung. Du hast Softclose, du hast eine Dynaudio-Anlage, du hast Nappa-Leder, Sitzbelüftung und bla bla bla, alle Assistenzsysteme. Und ein NIO hingegen, ein ET5, weißt ja selber, mit dem großen Akku, da bist du bei 72. Ja,
schnell bei 80.000 Euro sowas. Um oder den Dreh, irgendwie wenn du so da noch ein, zwei Optionen mit hinzunimmst, genau, das geht genau relativ
aber
schnell.
Aber Software, Verarbeitung, das Auto ist eigentlich mittlerweile mit der neuen Software perfekt.
Und was du gerade gesagt hast, das Thema Akkuwechsel und Plattformsharing, es gab ja Anfang des Jahres Presse berichtet, dass zum Beispiel GAC, also ein chinesischer Hersteller, die Plattform mit nutzen will, dass Geely die Plattform nutzen will, dass JAC die Plattform nutzen will. Also dass zumindest innerhalb von China der Wechsel schon dahin geht, dass die sagen, hey, vielleicht nutzen wir einfach bei gewissen Fahrzeugen, nicht bei allen, weil du natürlich kleine Autos noch nicht da draufstellen kannst, aber irgendwo die Plattform von NIO, um entsprechend auch swappen zu können, weil es natürlich keinen Sinn macht, dass sich jeder Hersteller jetzt auch noch zusätzlich vielleicht zu eigenen Ladeparks dann auch noch Wechselstationen selbst hinstellt, sondern dass du da wenigstens dann auf einen Normstandard gehst, so ein bisschen verglichen wie in den USA mit dem Tesla-Ladestandard, dass dann jetzt irgendwie alle sagen, hey, die haben einfach Überhand, wir gehen auch da drauf und vereinigen uns und haben einen einheitlichen Ladestandard, so wie es mit dem CCS irgendwann mal in Europa fusioniert wurde. Also ich glaube, dass es schon Sinn machen kann mit diesem Wechselthema und wird sich sehen oder wird sich zeigen in den nächsten Jahren, wo es dahin geht. Aber das würde natürlich das Ganze, unser ganzes Gespräch hier mit Akkugrößen komplett unwichtig machen.
Unwichtig machen, genau. Aber momentan sind wir noch nicht in dieser Zeit und momentan müssen wir uns damit beschäftigen. Und beim E-Auto, wo es gerade sowieso eine Flaute gibt bei der Nachfrage, muss man ganz ehrlich sagen, da, wo die Auswahl am größten ist, ist die Nachfrage am niedrigsten. Was meinst du, was ist der Grund, warum die Nachfrage momentan am Boden ist? Erst du, dann ich.
Also meiner Meinung nach ist es so ein politisches Signal, dass wir letztes Jahr von heute auf morgen die Förderung weggenommen haben. Das ist meiner Meinung nach nie das Problem gewesen, dass die Förderung geldtechnisch weggefallen ist, weil die meisten Hersteller haben es kompensiert. Es gibt bei vielen Herstellern noch heute einen E-Auto-Bonus. Es gibt bei ganz, ganz vielen Rabatte. Das hat sich wieder eingepegelt. Man ist wieder auf einem Level, wo, wenn du ins Autohaus gehst, das E-Auto in den seltensten Fällen noch teurer ist als ein Verbrenner, sondern dass du, wenn du Antriebsleistung, Ausstattungsthemen gleich bereinigt betrachtest, bist du auf einem Status quo, wo es identisch teuer ist. Das Thema ist aber, dass mit dem Wegfall der Förderung das Signal gegeben wurde, dass alle auf einmal dachten, nee, es geht doch nicht in Richtung E-Mobilität. Dass es aber überhaupt nichts mit der Technik oder mit der Ausrichtung zu tun hat, sondern einfach nur das Haushaltsloch war, was Ende letzten Jahres dafür gesorgt hat, dass die Politik sagen musste, wir können das schlichtweg geldtechnisch nicht mehr machen, weil in dem Topf kein Geld mehr ist und wir müssen das jetzt streichen. Aber das hat so einen Riss geschaffen und die Leute waren so unsicher, keiner wusste, wo es hingeht. Und das ziehen wir gefühlt das ganze Jahr mit uns und wir es sind irgendwo die Leidtragenden, weil du merkst, es ist kein Interesse mehr da. Die Hersteller, die mittlerweile richtig gute Autos am Markt haben, sind die Leidtragenden, weil die genau jetzt in dieses Loch hinein die guten Autos bringen. Egal, ob das jetzt der Stellantis-Konzern ist mit den neuen Motoren, egal, ob das der VW-Konzern ist, ob das andere Hersteller sind, die wirklich mit guten Autos in den Markt schießen. Auf einmal ist das Loch da und die Autos stehen sich überall, ja, die Reifen quasi platt. Selbst Tesla mit Absatzproblemen, die als Vorreiter eigentlich immer gut dabei waren. Und da merkst du halt, hey, die Leute sind so verunsichert, keiner weiß, wo es hingeht. Und meiner Meinung nach ist es nur der ausschlaggebende Punkt vom letzten Jahr mit dieser Entscheidung. Und was natürlich dazu kommt, allgemein das Wirtschaftsthema. Ich meine, in Deutschland oder in Europa ist jetzt nicht gerade die florierendste Zeit. Das heißt, ein E-Auto-Kauf ist vielleicht auch nicht an der höchsten Priorität, wenn es darum geht, irgendwo mal schnell 60.000, 70.000 Euro zu parken.
Okay, jetzt du. Ich bringe noch zwei andere Punkte dazu. Ich gebe dir vollkommen recht, bin ich bei dir. Aber ich finde, die größte Schweinerei der Politik war wirklich diese Förderung, die es damals gab, vor 4 Jahren. Da haben wirklich nur die Gutverdiener davon profitiert. Die mittlere Schicht einigermaßen. Ich kenne so viele Leute auch, die alle 6 Monate sich einen Tesla bar bezahlt und dann verkauft und dann nochmal bar gekauft haben. Aber jeder Kassierer oder keine Ahnung, Fabrikarbeiter mit seinen 2.800 netto im Monat, der hat so gut wie nichts davon gehabt, Mann. Und dazu kamen noch die schlechten Lieferzeiten wegen dem Chipmangel und so weiter. Das hat ja noch den Rest gegeben. Ich finde, jetzt ist es an der Zeit, dass die Regierung mal richtig handelt und mal eine vernünftige Förderung an den Tag bringt, wo der kleine Mann mehr profitiert als derjenige, der es nicht unbedingt nötig hat. So muss es angegangen werden, so wie in Frankreich oder so wie in Italien momentan. Je weniger du verdienst, desto mehr kannst du auch Förderung bekommen. Und man, die größte Schweinerei meiner Meinung nach war auch damals nur 6 Monate Haltefrist. Man muss auch eine Haltefrist von 3 Jahren setzen, meiner Meinung nach. 3 Jahre ist völlig normal. Also wer sich ein neues Auto holt, der muss sich schon bewusst sein, okay, den fahre ich jetzt 3 Jahre mindestens. Und das brauchen wir jetzt wieder. Und du hast ja auch mal gesagt, vielleicht könnte man ja auch das Laden irgendwie noch fördern. Da müssen wir mal gucken, dass das wiederum davon würden dann wieder viele alle profitieren. Also ich das glaub, wäre dann sozial glaub, nicht, ja nicht ganz
mal,
gerecht.
Es muss ja nicht mal gefördert werden. Es reicht ja, wenn es gedeckelt wird, dass nicht mehr jeder Ladeanbieter machen kann, was er will. Und zum Beispiel die Preise der Ladestationen, und da muss man ja wirklich Ladekartenbetreiber fast ein bisschen Schutz nehmen, aber die Preise der Ladestationen teilweise, die ab Surdum getrieben werden, also wo es wirklich in Preisbereiche geht, wo du dich fragst, wer soll das noch zahlen und wer ist da bereit, das zu zahlen, sowas muss limitiert werden. Es kann nicht sein, dass ein Ladesäulenbetreiber zweimal die Hände aufmacht, auf der einen Seite mit teuren Kosten von den Kunden und auf der anderen Seite über die THG-Quote jede verladene Kilowattstunde sich nochmal vergolden lässt. Das ist halt ein Thema und da müsste auf jeden Fall eingegriffen werden, dass da irgendwo ein Deckel kommt. Ich finde, mit dem Deutschlandnetz hat man so ein bisschen angefangen, dass man zumindest die Hand vielleicht drauf hat, weil man da über gewisse Regeln auch Preise und so weiter festmachen kann und zumindest mit da rein bestimmen kann. Das ist ja immer so eine Mischung, okay, wie viel darf der Staat und wie viel sollte er? Aber mit einer freien Marktwirtschaft hat es meiner Meinung nach am Preismarkt vom Strom oder vom Autostrom aktuell wenig zu tun, weil selbst als der normale Hausstrom wieder runterging, sind ja gefühlt die Autostrompreise noch weiter nach oben gegangen. Und da muss sich ja wirklich jeder vernünftig Denkende fragen, wie kann das sein, dass der Strom runtergeht, die Preise aber hoch, gleichzeitig jetzt aber auch nicht 300 Millionen Ladesäulen einfach aus dem Boden gesprossen sind und deswegen da Kosten waren ohne Ende.
Und wie lange will man den Dieselpreis noch fördern? Na, der wird ja auch künstlich gefördert.
Das sind viele Themen. Ich glaube, es regen sich auch genügend immer auf, dass das E-Auto steuerlich trotzdem ja weiterhin vergünstigt wird für Dienstwagenfahrer. Aber es sind viele Regularien oder es gibt viele Regeln, wo man sehen muss, okay, wie funktioniert was, wo macht es vielleicht Sinn? Und ich finde, gerade im Dienstwagenbereich ist es schon in Ordnung, dass man da ein Stück weit reingeht. Ich finde das Argument, dass jedes E-Auto bis 2030 Kfz-steuerbefreit ist, finde ich teilweise sogar okay, wenn man sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, weil die Straßen davon profitieren, der Straßenbauer irgendwo auch über die Kfz-Steuer mit abgedeckt wird. Und wenn die größeren, schwereren E-Autos drüber rollen, die keine Steuern dafür zahlen und du dann aber mit deinem alten Corsa, der da seit 1990 vor sich hintuckelt, damit zahlen musst, das ist natürlich eine Frage, wo man sagen muss, okay, wie kann man es anders umwälzen und wo kann man es attraktiver gestalten? Wenn man dann aber sieht, was aufgrund der CO2-Ausstöße überhaupt die Kfz-Steuer wäre und du die paar Euro im Jahr hin oder her. Trotzdem finde ich, dass man irgendwo wieder mal einen Weg finden muss, um den Leuten auch zu zeigen, hey, es geht in Richtung E-Mobilität und es ist nicht an der Kehrtwende zu sagen, fahren wir weiter Verbrenner oder fahren wir Elektroautos, sondern das haben wir auch letzte Folge schon gesagt, es ist ja entschieden, also das muss man ja niemandem mehr erklären, es geht ja in die Richtung.
Man muss, aber jetzt kommt der zweite Punkt, was ich noch als Grund nennen wollte, die mangelnde Aufklärung der Bevölkerung seitens Medien, seitens Hersteller oder ja Hersteller, ich weiß nicht inwieweit man die Hersteller in Verantwortung ziehen kann.
Händler,
mangelnde Aufklärung und dann die Panikmacherei in den Medien, in den Social Medien vor allen Dingen. Du siehst ja auf Instagram alle 3 Minuten einen brennenden Tesla oder ein brennendes ID, was weiß ich was, ne? Und dann heißt es wieder scheiß E-Auto. Und Ich denke, wenn man sich mit der Materie mehr beschäftigt und dann den Leuten die Angst davor nimmt, ich lese ja auch immer wieder heutzutage immer noch in den Kommentaren, wo dann drin steht, wenn ich mir das mit den Preisen so angucke, wenn ich mir die Ladetarife angucke, Reichweite stimmt nicht, Ladezeit stimmt auch nicht und ich bin noch nicht dazu bereit. Doch, eigentlich ist man dazu bereit. Eigentlich ist die E-Mobilität schon so weit, wirklich so weit, dass man im Alltag zu 99% der Fälle problemlos damit klarkommt. Auch als Laternenparker kommt immer drauf an, Leute, wo man wohnt natürlich, wie die Lage bei dir ist. Aber ich denke, die Infrastruktur, das ist dann wiederum ein anderes Thema. Gerne können wir das mal auch bequatschen irgendwann. Bei mir in Köln kann ich immer natürlich niemals von sich aus auf andere schließen. Aber du wohnst ja zum Beispiel in der Nähe von Augsburg oder du bist ja auch oft in München unterwegs und so weiter. Also die Lademöglichkeiten. Plus, Jonas, plus noch ein Argument, es gibt mittlerweile bezahlbare, gute, gebrauchte E-Autos, Leute. Keiner muss mehr Listenpreise, keiner muss mehr 60.000, 70.000 Euro für ein ID bezahlen. Die kriegst du auch hinterher geschmissen, gerade bei mobile.de oder Autoscout oder keine Ahnung wo. Komm, lass den Chris auch nochmal grüßen über Evium oder was weiß ich. Ne? Und deswegen, man muss die Leute aufklären. Deswegen reiße ich mir echt den Arsch auf mit den ganzen Gebrauchtwagen-Videos, um den Leuten mal klarzumachen, hey Jung, du kriegst für 16.000, 17.000 Euro ein alltagstaugliches E-Auto, der 3 Jahre alt ist und der keine 30.000, 40.000 Kilometer gelaufen ist. Und du musst dir keine Sorgen machen über Zylinderköpfe, über Auspuff, über Zahnriemen, über Ölverlust und bla bla bla.
Ne? Und da muss man ja wirklich, also da einfach mal ganz objektiv eine Lanze für brechen, weil das machst du echt gut mit den Gebrauchtwagen-Themen. Also gerade auch letztens das Porsche Taycan-Video. Ich weiß, da haben wieder einige reingeschaltet. Ich habe mich auch mit einigen unterhalten, die es angeguckt haben, wo sie gesagt haben, sie fanden es spannend und gucken jetzt seitdem, also ein guter Kumpel von mir auch aus Spaß einfach die ganze Zeit, wo gibt es den günstigsten Taycan gerade attraktiv?
aber
und
ist
das,
so.
Und das hat tatsächlich, ich glaube, das Zeigen von, wie gut ist ein E-Auto nach einer gewissen Zeit noch und wie langfristig oder wie langlebig sind die Autos tatsächlich, das ist ja auch das Wichtige. Aber gerade bei dem Thema Laternenparker, ja, nein, zu Hause laden, ja, nein, das spielt natürlich auch ins Thema Akkugröße, muss man ja auch ehrlich sagen. Weil wenn ich weiß, ich kann bei mir zu Hause laden, dann reicht vielleicht ein kleinerer Akku. Dann reicht es natürlich, wenn ich jede Nacht einen 50 Kilowattstunden Akku wieder vollladen kann, dann ist mir das egal, weil dann fahre ich den auch nur bis 80%, dann fahre ich den in den Bereich und ich weiß, ich komme gut umher. Wenn ich aber weiß, ich muss einmal die Woche irgendwo auswärts laden, im dümmsten Fall sogar DC, kenne ich auch einige, die sagen, hey, AC mit Blockiergebühren, mit Infrastruktur, mit teilweise, du darfst da eh nur 3-4 Stunden an der Ladesäule stehen, macht es keinen Sinn, AC zu laden. Das heißt, die Leute fahren bewusst, also die gehen schon den Kompromiss ein, elektrisch zu fahren und dann fahren sie auch noch bewusst einmal die Woche laden, als würden sie tanken fahren, dann macht es natürlich Sinn, einen größeren Akku zu haben. Weil die größeren Akkus ja meistens fast genauso schnell laden wie ein kleiner Akku. Es ist ja selten, dass der große Akku deutlich länger braucht. Und dann kannst du auch sagen, okay, dann fahre ich halt einmal die Woche dahin, dann habe ich den größeren Akku, dann kann ich vielleicht bei mir am Supermarkt laden und dann kann ich halt wieder den Rest der Woche umherfahren. Und dann macht es Sinn, den größeren Akku zu nehmen, obwohl du auch nur lokal fährst, aber dann fährst du halt die 100 oder vielleicht die 90%, fährst die leer und fährst dann nächste Woche wieder ran. Und ich denke, dass das halt auch ein wichtiger Punkt gerade bei dieser Akkugrößenthematik ist.
Ja, doch. Also Thema Akkugröße, denke ich schon, dass wir jetzt alles gesagt haben, was zu sagen gilt. Wie gesagt, gerne kommentieren, gerne Feedback geben, was ihr darüber denkt, liebe Zuhörer, wie ihr das handhabt. Und mich interessiert es immer und immer wieder. Ich habe mal eine Umfrage gemacht, Jonas. Unter meinen Zuschauern waren über 40% noch Verbrennerfahrer. Mhm. Aber da siehst du mal, das Interesse ist noch da, weißt du?
Ja, das und, ist wichtig. Wir können ja, also jetzt unter dem Podcast wird es natürlich wenig Sinn machen, weil den werden die meisten jetzt tatsächlich, denke ich mal, schon eher als E-Autofahrer hören. Aber wir können ja auf Spotify, das geht. Ich muss nur gucken, wie genau man das managt. Aber man kann da auch eine Umfrage starten. Wenn wir es hinbekommen, dann machen wir das. Und wenn nicht, dann machen wir das bei YouTube. Vielleicht machen wir es im ersten Schritt mal nur bei YouTube. Eine Umfrage starten bei der nächsten Kilometerfresser-Ausgabe. Einfach mal abzustimmen, hey, fahrt ihr Verbrenner oder fahrt ihr schon elektrisch? Einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen.
Dazu aber jetzt doch ein großer Tipp, damit ihr bei diesen Umfragen überall mitmachen könnt. Wäre es doch cool, wenn die Leute jetzt alle auf YouTube die Kilometerfresse abonnieren.
Mhm. Ne? Um damit nebenher die dort noch auch was zu sehen.
Damit die Community-Beiträge, die Umfragen und so weiter. Ich denke, auf YouTube kann man schon eine große Plattform schaffen, wo man sich untereinander austauschen kann mit Kommentaren und Feedback von euch und so weiter. Das würde uns unheimlich viel helfen. Wir könnten dann, wie Jonas schon sagt, auch in den Community-Beiträgen immer Umfragen machen, Bilder posten teilweise, ne? Abgesehen von den Podcast-Folgen. Das wäre echt cool, Leute. Also jetzt direkt nach der Folge auf YouTube Kilometerfresse abonnieren. Das wäre cool.
Und ich glaube, also man kann das ja auch interaktiv gestalten. Ich meine, wenn wir nächste Woche ein Ergebnis von der Umfrage haben, dann gehen wir drauf ein und können darüber quatschen und haben wieder Gerne. Eine Grundlage, auch mit euch in Verbindung zu kommen. Ihr habt ja auch gesehen, wir haben jetzt vorhin manche Kommentare vorgelesen und schreibt auch gern Fragen rein. Ich meine, wir haben zwar immer Ideen, wir haben eine Liste an Themen, die wir abarbeiten, wo wir sagen, vielleicht reden wir drüber. Aber ganz ehrlich, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr gerade sagt, hey, ihr macht zwar viele Videos, aber das Thema kam so vielleicht noch nicht auf und ehe wir beide ein Video machen, nur weil man irgendwo eine Idee kriegt, das dauert eine Zeit, aber in einer Podcast-Folge mal kurz drüber zu quatschen, ist ja deutlich einfacher. Deswegen, wenn ihr Fragen oder irgendwas habt, schreibt es gern in alle Plattformen, in die Kommentare. Wir lesen da ja überall durch und wir werden die auf jeden Fall mit reinnehmen. Und das macht es dann natürlich interaktiver und macht es auch so ein bisschen noch mehr als Dialog, als der, der es dann zwischen uns beiden eh schon ist.
Ja, absolut, absolut.
Und ich finde das auch immer praktisch, weil man kennt es ja, man stellt eine Frage und gerade durch die Kommentarfunktion, es wird immer einen geben, da bin ich mir sicher, der entweder die Frage auch schon mal hatte oder der es natürlich weiß und dann kann das kommentieren. Und wenn wir sehen, hey, ihr habt euch gegenseitig geholfen, dann können wir vielleicht sagen, hier, vielen Dank fürs Beantworten. Aber dann muss man es nicht groß nochmal allen erklären. Und das finde ich immer spannend auch so zu sehen, wie eine Diskussionskultur herrscht. Das ist ja auf YouTube immer so ein Thema und da können wir, glaube ich, beide ein Lied von singen. Aber da zu sehen, hey, Man hilft sich gegenseitig und man hat teilweise Kommentarfeeds. Ich sehe das manchmal, unter manchen Videos habe ich einen Kommentar und dann kommen unter dem einen nochmal 20, 25 andere Kommentare, die echt konstruktiv sind, wo sich nicht gegenseitig in Grund und Boden beleidigt wird, sondern wo einfach sich gegenseitig geholfen wird, weil einer was vielleicht nicht verstanden hat oder Fragen hatte. Und sowas natürlich mega.
Ja, ich finde das auch super klasse. Aber manchmal hast du immer einen Idioten dabei, der so ein Niveau von vorgestern hat. Und den musst du auch immer rauspicken, ne?
Ja, man kann sich das ja auch so ein bisschen anerziehen, ne? Du kennst ja Jan und Jesse von der Car Crash Review. Ja. Und der Jan, der postet auf Instagram immer ultra witzig, wenn er mal wieder unnötig unangenehme Kommentare beantwortet und postet es dann seinen Stories. Also wenn ihr mal was zum Schmunzeln haben wollt von unnötigen Kommentaren und wie man da sehr humoristisch mit umgehen kann, dann folgt da gern mal Jan auf Instagram, weil das ist wirklich cool, wie der damit locker umgeht. Ich glaube, das ist auch eine Art und Weise, die man sich auch als Image antrainiert und ich glaube, nicht jeder kann da alles überall raushauen und da hat auch jeder so ein bisschen seinen anderen Umgang. Ich würde es auch nicht machen wollen, weil wer weiß, ob es immer richtig verstanden wird, aber da sind schon teilweise echt witzige Dinger dabei.
Ja, glaube ich. Also mittlerweile habe ich meinen eigenen Stil gefunden mit Clowns und Trolls und Idioten, einfach aus dem Kanal ausblenden, tschüss. Aber manche sind so süß, manche sind so lustig. Ey, ich lasse die einfach drin und lach mich tot. gestern wieder unter irgendeinem Video. Nee, ich tu mir das nicht an. Jeder, der ein bisschen Hirn hat, der sollte keinen Elektroschrott fahren. Denk doch an die sterbenden Kinder in Kongo oder irgendwie sowas wieder, weißt du, hat die alte Keule von vor 20 Jahren rausgeholt. Ey,
Oder so Aussagen wie, ja, aber das ganze Wasser, was für den Lithiumabbau genutzt wird. Und dann schaust du aber mal Studien an und siehst dann, dass wenn du irgendwie ein gutes Steak aus Südamerika isst, dass da viel mehr Wasser drauf geflossen ist, als das, was du irgendwie für einen E-Auto-Akku brauchst. Also es ist ja immer wirklich so ein, was sehe ich, worüber rede ich.
Ein T-Shirt, was du bei Primark für 3,50 Euro kaufst, Leute. Wisst ihr, wie viele Kinder da dran gearbeitet haben? Wisst ihr, wie viel Wasser, wie viel Chemie in die Umwelt davon geflossen ist? Oder Jeanshosen, Jeans, gewaschene, verwaschene Jeans. Ey, hör auf.
Und ich glaube, da kann sich ja niemand von freisprechen. Ich glaube auch nicht, dass jeder da immer alles wissen kann und muss. Aber das sind meistens genau die Kommentare, die da dann reinspielen, die vielleicht nicht den ein oder anderen weiteren Schritt noch bedenken oder sehen, was noch dahinter ist.
Aber Jonas, du zuerst.
Ich wollte sagen, wir können ja so ein bisschen Ausblick geben. Vielleicht unterhalten wir uns wirklich nächste Woche, wenn hier keine zahlreichen Anregungen kommen, über unser Leben als YouTuber, weil dann haben wir uns schon wieder auf einer Veranstaltung getroffen. Aber jetzt, was wolltest du sagen?
Auf YouTube ist das ja so, wir müssen hier oben rechts immer irgendwas hinschreiben, enthält Produktempfehlung, wie der Chris das immer macht, oder Dauerwerbesendung oder was weiß ich. Wie machen wir das jetzt hier auf Podcast? Wir haben hier ganze Zeit Marken genannt, ne? Soll ich so zwischendurch alle 10 Sekunden so Werbung, Werbung, Dauerwerbung, Dauerwerbung? Werbung. Soll ich das mal so reinflüstern? Einmal du, einmal ich. Werbung.
Ich glaube, wir können ganz transparent, also wir können natürlich transparent sagen, dass wir hier auch offen für Werbepartner sind. Also wenn einer Lust und Laune hat, unseren Kanal, also
nein, den, das ist was anderes. Dann würden wir das ja ganz offiziell machen.
Und dann würden wir natürlich auch entsprechende Disclaimer machen und sagen, jetzt kommt Werbung und jetzt die Werbung vorbei. Aber ich glaube, das ist okay. Ich glaube, man spricht, man hat ja immer im Kontext.
Aldi, Lidl, Mercedes, BMW. Keine Ahnung. Was hast du für ein T-Shirt an, sehe ich da gerade? Tom Taylor. Tom Taylor. Werbung, Werbung. Psst.
Was hast du gerade getrunken? Wasser.
Ich esse gerade Datteln und zwar hier,
schon,
warte mal.
Ich habe schon vorhin gedacht, es knistert jetzt ganz schön Farmers, und gleich hat dein Mund voll.
Farmers Snack, das sind frische Datteln aus Köln-Kalk. Nein, das sind frische Datteln aus... Hey, wo kommen die her? Warte mal. Ja, hey, wo kommen die her? Aus Tunesien. Aha, aus Tunesien, sonnengereift, naturbelassen. Okay, tunesische Datteln.
Solange sie geschmeckt haben.
Ja, war lecker. Aber normalerweise kaufe ich beim Supermarkt immer die großen Fetten. Die sind so geil. Die sind zwar teuer, aber die sind richtig geil. Die sind, glaube ich, aus Israel. Aber richtig geil.
Was steht bei dir die nächsten Tage an?
Ja, ID-Treffen haben wir schon drüber gesprochen. Wir sind ja beide übermorgen bei Audi.
Mhm. Da dürfen wir länger nicht drüber, ich glaube bis Mitte September nicht drüber reden, was da, wie wir den neuen e-tron GT finden, aber wir können zumindest erzählen, dass wir dort sind und darüber berichten können.
Genau. E-tron GT, der neue, da freue ich mich ganz besonders drauf. Der kann ja auch tanzen, so wie ich gesagt habe.
Der kann altersgerecht einsteigen, ne?
Ja, genau, sobald man die Tür öffnet. Naja, ich bin gespannt auf die Erfahrung auf jeden Fall. Mhm. Und ach, gestern habe ich ja den neuen Alpha, durfte ich den testen, den Veloce.
Ja, ich war ein bisschen neidisch. Ich hab die Instagram-Story dazu gesehen und ich dachte mir so, ja, natürlich, wieder in Italien unterwegs. Aber haben die schon wieder Namen geändert oder ist er diesmal
gleich geblieben? Ich war nicht in Italien. Geblieben? Weißt du, wo ich war, Jonas?
Wo warst
du?
In Rüsselsheim.
Nein, aber Opel hat so eine verdammt geile Teststrecke, eine eigene Teststrecke gehabt, bis es mal von einer anderen Firma gekauft worden ist. Und zwar sogar die Straße heißt Opel Prüfstellenstraße. Überleg mal, das gibst du im Navi ein. Auf jeden Fall insgesamt über 60 Kilometer Teststrecke mit allem drum und dran. Du hast eine Rennstrecke, du hast verschiedene Fahrbahnen. Und dort durften wir, das ist in Rottgau. In Rottgau. Das ist in der Nähe von Frankfurt.
Aber ja, genau. Lass mich nicht lügen, sind wir nicht dort auch mit Audi?
Kann sein. Kann das? Echt? Ich habe die Einladung erst heute bekommen. Hast du die Einladung bekommen?
Mit dem e-tron GT auch auf jeden Fall auch auf einer Teststrecke. Und das kam mir jetzt bekannt vor. Mit so einem großen Rondell und verschiedenen Möglichkeiten, da schnell zu fahren.
Ach cool, dann weiß ich ja, wo wir sind. Ah, das macht super Spaß, Jonas, das macht so ein Spaß. Das ist eine verdammt geile Strecke. Vor allen Dingen hast du da so...
Das ist Opel Prüfstellen 2 in Rottgau.
Ja, also von dem her, siehst du mal,
sind wir da.
Segula.
Ja, mega.
Segula.
Und das ist ja auch... eine Highspeed-Strecke, das heißt, man wird auch so ein bisschen e-tron GT am Rand fahren können. Ja. Und da ganz kurz ein Werbebanner eingeführt. Jetzt musst du Werbung ins Mikro flüstern.
Werbung.
Ja. Werbung. Für das Electrified Horizon Festival, was am Spreewaldring Anfang Oktober stattfindet, von geschätzten Kollegen von mir, von Jonas Falk und Jonah Plank und Felix Barlinger sind so eher so aus der Technik-Ecke und die machen ein E-Auto-Performance-Event, wo man entweder Taxifahrten auf der Rennstrecke machen kann. Das heißt, da gibt es zum Beispiel auch einen e-tron RS GT Performance, wo man sich dann mit reinsetzen kann und eine Runde über den Ring drehen kann. Oder man kann ein Trackday-Packet buchen und kann mit seinem eigenen E-Auto, was performant ist, auf die Rennstrecke. Also wenn euch sowas interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Ich werde selber auch mit vor Ort sein.
Das ist
am 5. Oktober.
Wo? Wo genau?
Am Spreewaldring. Das ist Ecke Leipzig, Berlin, irgendwo da in der Nähe.
Okay. Wie heißt die Internetseite? Dann können die Leute mal reingucken.
Einfach electrifiedhorizon.de.
Okay.
Also schaut da gerne mal rein. Finde ich sehr spannend von der Idee her, weil es ein bisschen das E-Auto noch mal mehr aus dem Nerd-Dasein raushebt und mehr in eine auch sportliche Ecke hebt und wirklich von diesen ganzen Alltagsthematiken, die wir immer besprechen, ein bisschen weggeht und wirklich eher auf auch wieder Fahrspaß und Auto setzt und weniger
auf. Aber Jonas, nur in der nächsten Folge, ey Leute, ey Zuhörer, Werbung lang. Ey, pass auf, in der nächsten Folge reden wir mal echt über Alltag als YouTuber und wie der Dreh war, ne? Was wir so erlebt haben.
Und wir vergleichen deine mit meinem Dreh.
Halt die Fresse, ich geb dir gleich eine. Ja, komm, mach das sich wieder lustig hier, dieser Nerd hier. Oh Gott. Okay, ist ja gut.
Ich hab noch eine Story. Ich wurde die Woche für die Zeitung interviewt.
Oh.
Ganz klassisch. In Augsburg findet einmal im Jahr eine Oldtimer-Rallye statt und im Rahmen von der Oldtimer-Rallye, finde ich ganz cool, haben sich Autohändler zusammengetan und die machen drumherum noch eine Elektroauto-Rallye parallel. Das heißt, Aha. Es läuft quasi Oldtimer und Elektro, so ein bisschen die Gegensätze, haben auch eine gemeinsame Zieleinfahrt und danach ist so ein bisschen irgendwie Schaulaufen in der Innenstadt. In Augsburg ist auch Ende September, glaube ich. Und in dem Rahmen, ich war nicht mit, ich bin zu dem Zeitpunkt in Schweden. Wir machen nochmal einen Urlaub im September.
Cool.
Sind zu dritt unterwegs, das erste Mal mit dem Kleinen, mal schauen, wie das so wird. Auf jeden Fall ist da diese Rallye und in dem Rahmen gibt es wie eine Art Magazin, Sonderbeilage in der Augsburger Zeitung. Und die haben mich angefragt.
Werbung.
Ihr müsst Tareks Gesicht dabei sehen, wenn er das ins Mikrofon flüstert.
Mach mal einen Screenshot und lade das auf YouTube hoch.
Auf Instagram, genau. In meine Story.
Warte.
Ja, warte. Okay.
Werbung.
Wenn die Folge online geht, kommt dieses Bild in die Story. Auf jeden Fall wollten die so ein bisschen was über E-Mobilität wissen und da bin ich sehr gespannt, wie das da schlussendlich ankommt. Wenn das irgendwann mal in der Zeitung erscheint, werde ich da vielleicht mal Zitate raus vorlesen, mal schauen.
Ja, da haben die aber auf jeden Fall den richtigen getroffen, das kann ich schon mal bestätigen. Mit dem Jonas macht ihr nichts falsch, Leute. Also,
wenn
ihr im Raum
Köln mal Experten braucht, dann klingelt einfach bei Tarek.
Ja, genau. Und wir gehen alle wieder gemeinsam bei, wo war das nochmal, bei Poldi Döner essen.
Das haben wir ja so ein bisschen als Teaser damals gemacht, ne? Als wir das Video, den Videoeinbinder für unsere Videos gemacht haben, weil wir halt an dem Abend davor bei Poldi im Dönerladen waren.
Wie war's? War lecker, ne?
Ich fand's sehr, sehr lecker. Also ich esse erst seit kurzem wieder Fleisch, aber Döner habe ich immer vermisst, als ich kein Fleisch gegessen hatte. Und da jetzt war gut, kann man so sagen.
Ja, machen wir wieder. Und wenn ich in Augsburg bin, was essen wir dann? Was gibt's da zum Essen?
Wir gehen in Augsburg in
Pizzeria.
Ja, tatsächlich in die Nachtstellung, hätte ich gesagt. Das ist ein sehr, sehr leckerer Italiener.
Werbung.
Da haben wir letztes Jahr geheiratet und ich mag den Laden sehr, weil die ein ganz cooles Konzept haben und mega lecker sind. Und ja, also da würde ich mit dir hingehen, weil ich habe mal gehört, als ich hergezogen bin, dass Augsburg auch als nördlichste Stadt Italiens gesehen wird. Von dem her müssen wir da natürlich
Aber ungelogen, Jonas. Augsburg steht bei uns ganz groß auf der Liste als ein Städtetrip, weil für alle, die es noch nicht wissen, wir machen ja auch nicht nur E-Auto-Tests mit NAS, wir machen ja auch Städtetrips und Reisevideos und wir haben schon viele Städte vorgestellt und Augsburg steht noch ganz groß fett drauf. Entweder besuchen wir den Weihnachtsmarkt, was ja auch schön sein soll bei euch.
Oder den Jonas.
Ja, sowieso immer. Letztes Jahr hatte ich dich auch angeschrieben, weißt du noch?
Ja, ich
Aber
weiß.
Aber da wart ihr weg.
Da war ich nicht da, ja. Das war
genau,
blöd.
Genau,
das war
genau. Nee, kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Also wenn wir unser Augsburg-Video machen, gucke ich, dass der Jonas auch da zu sehen ist.
Und dann
definitiv.
Müssen wir natürlich eine Podcast-Folge hier bei mir im Studio aufnehmen.
Ja, gerne. Schön klimatisiert.
Ja, wir haben vor der Aufnahme noch gesprochen, dass wir heute beide draußen waren zum Filmen an dem Tag, wo es mal nicht regnet, aber wahrscheinlich einer der letzten Tage des Jahres, wo es nur über 30 Grad hat. Dementsprechend froh war ich, als ich wusste, ich kann so 15:30 dann ins Studio und schön aber in klimatisierten Raum gehen.
Aber Jonas, so rot habe ich dein Gesicht noch lange nicht gesehen.
Ich sehe mich ja die ganze Zeit in der Kamera, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mir einfach einen ordentlichen Sonnenbrand geholt habe oder ob die Kamera einfach vorhin kurz mein Gesicht als rot eingestuft hat und seitdem den Weißabgleich leicht gelassen hat.
Warte mal, und ich sehe aus wie so ein Hepatitis-Kranker, total gelb. Weißt du warum? Das ist wegen der Leuchte hier. Guck, warte, ich zeig dir das mal. Das ist unsere Tischleuchte. Die ist hier so...
Oh, schön auf warm-weiß eingestellt.
Ja, genau. Warm-weiß, das ist schon fast gelb hier mit der Kamera.
Die Ausrede kann ich nicht nutzen, weil ich habe bei mir hier so eine extra Schreibtischlampe, die schön hell macht. Und die strahlt mir sogar bewusst ins Gesicht. Also die sollte sogar dafür sorgen, dass es mein Gesicht entsprechend gut aussieht. Aber es bleibt auch einfach rot, egal was ich mache.
So, Bildschirmsperre ist angegangen. Oh Gott, der nimmt noch auf. Wir sind bei Minute 53, Jonas.
Ich würde sagen, es reicht für die Folge, oder? Wir haben gesagt, wir machen nicht länger als 60 Minuten. Und ehe wir uns jetzt hier noch verquatschen.
Genau. Folge 3, ich fand's sehr gut.
Wie fandst du's?
Ich fand's auch mega, wie
ist
immer.
Gut, ne? Ist immer gut, wenn man sich am Ende nochmal selber lobt, wie gut die Folge war für die 10 Leute, die es dann tatsächlich bis zum Schluss hören, dass die dann nochmal hören, wie gut wir uns selber finden.
Wie bei den allen anderen Folgen auch, hast du hier kaum was wegzuschneiden, ne? Und alles gut.
Vereinfacht, kannst du direkt auf jeden Fall den, vereinfacht auf jeden Fall den Arbeitsaufwand.
Ja, definitiv, definitiv. Ich bin immer dafür, immer so naturell und so ehrlich wie möglich zu sein. Und die Leute, ey, sei entweder so, wie du aussiehst, oder seh so aus, wie du bist.
Das ist, das ist mein Motto. Mit diesem schönen Schlusswort.
Werbung, Werbung.
Okay. Würde ich sagen, lassen wir es für die Folge. Wir können ja einfach Werbung nennen.
Ja, genau. Schauen wir mal. Finden schon eine Überschrift. Welche Ackegröße und noch ein bisschen Quatsch dazu.
Schreibt uns gerne Kommentare. Egal auf welcher Plattform, wir lesen sie alle. Wir gucken, dass wir was mit reinbekommen, dass wir darauf eingehen können, dass wir Inhalte für die nächsten Folgen haben. Und wenn keine Kommentare kommen, reden wir über unseren Alltag als YouTuber und wie wir beide unterschiedlich drehen.
Dann mache ich jetzt den Anfang, bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss aus Kölle.
Ich sage, es war mir wie immer ein Vergnügen und ich freue mich auf Folge 4.